rein medizinisch gesehen, ist an diesem Tag einfach unendlich viel Dopamin ausgeschüttet worden. Und der Tag, wo man davon redet, ist der Tag, wo zum Beispiel in Lukas Kapitel 19, Vers 28 folgende beschrieben wird. Und interessanterweise ist das eine Geschichte, nämlich die Geschichte von Palmsonntag, wo in allen vier Evangelien drin ist. Das sind gar nicht so viele Geschichten, wo in allen vier Evangelien drin sind. Die Geschichte auf jeden Fall schon. Dopamin, das ist im Volksmund quasi das Glückshormon. Wenn Menschen glücklich sind, hat das rein äußerlich manchmal mit dem schönen Wetter, mit einem wunderbaren Sonnenuntergang, mit einer bestandenen Prüfung zu tun. Oder wie im Fall von Marc, dass am Dienstag seine Freundin nach Wochen im Ausland endlich wieder zurückkommt. Wir gönnen dir das von Herzen, Marc. Im Grunde genommen hat es einfach mit Dopamin zu tun. Wie auch immer. Begeisterung ist an diesem Tag kaum zu überbieten gewesen. Vermutlich hat sich schon in den Tagen vorher langsam herumgesprochen, dass in dem riesigen Pilgerstrom, der Richtung Jerusalem unterwegs war, auch Jesus und seine Jünger befindet. Man hat es gewusst, Jesus wird an dem Fest auch da sein. Und dann ist es passiert, gell? Kurz vorher gerade. Da hat Jesus in Jericho gerade noch einen Blinden geheilt. Das hat die Erwartungen natürlich noch erhöht. Und dann ist es aufgegangen Richtung Jerusalem. Von weitem hat das vermutlich ausgesehen wie eine gigantische 40 Kilometer lange Ameisenstraße da, die Hügel auf Richtung Jerusalem. Und es ist richtig aufgegangen. Wenn du dort schon mal bist, dann weißt du, das sind über 1000 Meter, Höhenmeter von Jericho auf Jerusalem. Und wenn du dann endlich auf dem Ölberg oben stehst, oder nach so einer riesigen Fußmarsch, 826 Meter über Meer, hat man damals noch gar nicht gewusst, ist trotzdem schon so gewesen. Wenn du über siehst, auf Jerusalem, wo ganz nahe ist, endlich das Ziel der Reise, wenn du so eine körperliche Leistung erbracht hast, was schüttet denn der Körper aus? Genau, Dopamin. Wir haben es wieder. Und dann passiert etwas, man kann das eigentlich gar nicht so genau beschreiben. Da ist einerseits die Vorfreude aufs Fest. Da ist andererseits auch die Leistung, die man körperlich gebracht hat. Und dann ist nochmal dazu an Jesus, der gegenwärtig ist. Und dann geschieht so ein Momentum. Irgendjemand hat vermutlich ein Lied angestimmt. Schnell hat man auf den Esel, den man organisiert hat, ein paar Kleider draufgelegt. Und dann ist Jesus auf dem Esel so den steilen Weg Richtung Kidrontal runtergeritten, das Tal, wo zwischen dem Ölberg und dem Hügel, wo Jerusalem draufsteht, ist. Er ist dort runtergeritten. Und plötzlich hat irgendjemand seinen Überwurf ausgezogen. Hat den Überwurf auf den Boden geleitet, so dass Jesus mit seinem Esel drüber reden konnte. Und immer mehr Leute haben das dieser Person nachgemacht. Und wer keinen Überwurf dabei hatte, der hat Palmenzweig abgerissen, darum heisst der Sonntag übrigens auch Palmsonntag, hat Palmenzweig abgerissen und hat die auch am Boden abgelegt. Und so ist Jesus sozusagen auf einem Teppich von Kleidern Richtung Jerusalem geritten. Und die Begeisterung war wirklich riesig gross. Die Begeisterung war so gross, dass sogar der Verstand ein bisschen Pause gemacht hat. Gell? Musst du das mal geschwind überlegen, oder? Was passiert mit dem Sacko, wenn ein Esel drüber läuft und vermutlich hinten drin noch eine ganze Reihe Menschen, was passiert mit dem Jopen? Da hat sich offensichtlich gar niemand überlegt. Das sieht man in der Regel nur bei Verliebten, gell? Bei frisch Verliebten kaufen Sachen mit Geld, die sie nicht haben, für eine Person, die man kaum kennt. Ja. Es entsteht ein Volksauflauf. Im Parallel bricht in Matthäus 21, steht dort, dass die ganze Stadt Jerusalem in Aufregung geraten ist. Und dann ruft plötzlich jemand Hosianna. Gepriesen sei der Sohn Davids, gepriesen sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Und plötzlich ruft das auch jemand Zweites, jemand Drittes. Und schließlich ruft das die ganze Menge, ein richtiger Sprecher, Begeisterung und Erwartung steigen ins Grenzenlose. Es wird unendlich viel Dopamin ausgeschüttet. Und natürlich gibt es in den Massen auch ein paar Unzufriedene. Einige überlegen sich vielleicht, was passiert, wenn so eine Volksmasse außer Rand und Band geraten? Machen sich vielleicht Sorgen? Die allermeisten sind vermutlich eher neidisch gewesen. Und sie haben Jesus gesagt, hey Jesus, du musst schauen, dass das abgestellt wird. Aber nein, er macht das nicht. Er sagt ihnen, wenn, jetzt komme ich da irgendwie nicht mehr weiter, kannst du mir eins weiterdrüllen? Er sagt ihnen, wenn die begeisterte Menge da nicht schreit, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Und so feiern sie weiter, sie feiern den weiter, wo sie als Stargast von dem Fest gesehen. Und ich bin sicher, für die Masse dort ist klar gewesen, das wird ein Passafest sein, das man nie wird vergessen wird. Das Passafest wird in Geschichte eingehen. Wenn du da dabei gewesen bist, dann bist du wirklich mit richtig Wuchtigem mit dabei gewesen. Und ja, das Passafest ist tatsächlich in Geschichte eingegangen. Du kannst wieder weiter blenden. Allerdings ist es auf eine ganz andere Art und Weise in Geschichte eingegangen. Der Stargast vom Palmsonntag, der hat am Passafest schon gar nicht mehr gelebt. Man kann Tage einer Hand abzählen. Zwischen dem Moment, wo man Jesus unbedingt dabei haben wollte, und dem Moment, wo man Jesus unbedingt weg wollte. Der Schlachtruf hat geheißen, kreuzige ihn. Und natürlich steht niemand, dass es genau die gleiche Menschenmasse war. Die Tatsache ist, die Stimmung in Jerusalem hat einfach gekippt. Und wo Jesus nicht das gemacht hat, was sich die Menschen gewünscht haben, da haben sie sich nur noch eins gewünscht, nämlich, dass er nicht mehr da ist. Und es hat nicht gelangt, wenn er einfach abhaut, wenn er verduftet. Er musste tot sein. Unbedingt tot. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Mache das natürlich nicht äußerlich, den Kopf schütteln, ich mache das nur innerlich. Kennst du das, wenn man nur so innerlich den Kopf schüttelt, gell? Mensch, wie kann man auch nur? Wie kann man auch nur? Schüttle den Kopf und denke, wie kann man eine Person einen Tag feiern und kurz darauf haben, wünscht man ihr schon den Tod? Wie kann man auch nur? Ich bin sicher, dass mir das nie passiert wäre. Jedenfalls nicht bei Jesus. Bin ich ganz sicher. Aber wenn ich dann ein Moment nachdenke, dann frage ich mich jetzt mal, warum bin ich mir eigentlich so sicher? Woher nehme ich eigentlich die Sicherheit, dass nicht auch in meinem Leben Jesus in der Zeitspanne von ein paar wenigen Tagen kam vom Superheld, der angebetet wird, zur unerwünschten Person erklärt wurde? Woher nehme ich die Sicherheit? Was darf sich Gott bei mir erlauben und was nicht? Was darf sich Gott bei mir erlauben und was nicht? Was passiert, wenn das Dopamin weg ist? Was passiert denn mit meinem Glauben? Manchmal verschrecke ich ein bisschen, wenn ich die grossartigen Ausführungen von irgendwelchen Rednern oder auch Autorinnen hören? Woher weiß ich denn, was mit meinem Glauben passiert, wenn meine tiefsten Wünsche nicht erfüllt werden, über Jahre hinweg nicht erfüllt werden? Was weiß ich denn, was mit meinem Glauben passiert, wenn chronische Krankheit über Jahre lang chronische Schmerzen da sind? Was weiß ich denn, was mit meinem Glauben passiert, wenn die Menschen wegsterben, wo ich es am allerwenigsten hätte wollen, weil sie mir so am Herzen liegen? Was weiß ich denn? Die ehrliche Antwort heißt doch, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und was heißt schon mein Glaube? Ist denn wirklich mein Glaube, wo dann entscheidend ist, wenn scheinbar alle dem brechen? Oder ist es vielleicht nicht vielmehr der Glaube von Gott an mich, wo in solchen Momenten der eigentliche Unterschied ausmacht? Manche glauben, dass Begeisterung das eigentliche Problem sie sei am Palmsonntag. Glauben und Begeisterung, das gehört für einige Menschen einfach nicht zusammen. Ich glaube das nicht. Und ich glaube das darum nicht, weil die Bibel voll ist von Geschichten von Menschen, die begeistert sind von Gott. Begeisterung als Ausdruck vom Glauben. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Begeisterung als Ausdruck vom Glauben ist eine ganz wunderbare Sache. Da haben wir Bekannte, die nach einer tiefen Ehekrise wieder einen Weg miteinander finden. Hey, das begeistert mich. Oder da löst sich ein schwerer Konflikt, da wird das Unmögliche, das, was unmöglich geschehen hat, plötzlich möglich. Hey, das begeistert mich. Meine Frau und ich sind gerade kürzlich, kurz vor unseren Ferien, bei einer Frau vorbeigegangen, die schon lange für uns betet. Und aus bestimmten Gründen haben wir uns jetzt fast 2 Jahre nicht mehr gesehen. Und diese Frau hat plötzlich im Gespräch gesagt, hey, nach meinem letzten Besuch bei euch, habe ich mir ein paar Gebetsnotizen gemacht. Und dann hat sie gefragt, was ist mit Seben, was ist mit dem, was ist in selber Situation passiert, was ist dort passiert und da passiert. Hey, und meine Frau und ich, wir haben uns nur angeschaut. Wir sagen, ausser einer Sache haben sich sämtliche Gebetsanliegen erübrigt. Und zwar nicht nur auf gute Art und Weise, sondern auf sehr gute Art und Weise. Und weißt du was? Das begeistert mich. Einfach. Und danke, wenn du jetzt wieder klickst. Begeisterung ist eine wunderbare Ausdrucksform vom Glauben. Aber Begeisterung eignet sich schlecht als Grundlage für den Glauben. Grundlage vom Glauben sind Gnade und Hingabe. Ich bin doch nicht das, was ich bin, weil ich so begeistert bin. Ich bin, was ich bin, wegen der Gnade von Gott. Und wenn ich etwas besser weiß wie vor 30 Jahren, besser weiß wie nach meinem Studium, dann ist es das. Ich bin, was ich bin, aus der Gnade von Jesus. Ich bin doch vor 1000 Sachen bewahrt worden, die mich hätten scheitern lassen können. Aus Gnade. Und ich bin in 1000 Sachen geraten, wo andere nur können den Kopf schütteln können, innerlich oder äußerlich. Und irgendwie hat der Glaube doch nicht aufgehört. Und das ist Gnade. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Amazing Grace. Amazing Grace. Und mit der Gnade verhält es sich ein bisschen wie mit einem Proviant, den man im Rucksack auf eine Wanderung mitnimmt. Gell? Wenn du das im Rucksack dabei hast, dann hast du es zwar dabei, aber erst wenn du den Proviant essest, wenn es in dich reinkommt, oder, dann löst sie entscheidende Wirkung aus. Und genauso ist es mit der Gnade auch. Wenn das dich erfasst, dann löst die Wirkung aus. Gott hat bei mir einiges müssen investieren, bis im Bild gesprochen die Sache von der Gnade mir vom Kopf im Bauch abgerutscht ist. Gnade. Einfach Gnade. Meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zum Menschen haben sich grundlegend verändert. Seit da zu dieser Rutschung vom Kopf im Bauch oder ins Herz, wie man es auch möchte sagen, gekommen ist. Das ist die Sache mit der Gnade. Gnade als die eine Grundlage vom Glauben. Und die andere Grundlage vom Glauben ist Hingabe. Hingabe ist die einzige vernünftige Reaktion auf die unbeschreibliche und unfassbare Liebe und Gnade von Gott. Römer 12, Vers 1 und 2. Jesus sucht keine Fans. Jesus ist nicht auf deinen und meinen Applaus angewiesen. Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass wir begeistert sind von uns, von ihm. Gott hat sich in Bezug auf uns Menschen in verschiedenen Punkten sehr, sehr, sehr verletzlich gemacht. Und ein von diesen Punkten ist Hingabe. Weißt du, niemand. Gar niemand, nicht einmal Gott, kann bewirken, dass du bereit bist, dein Leben ihm hinzugeben. Gott kann das nicht einfach machen. Gott kann nicht auf einen Knopf drücken und dann passiert es einfach. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen Begeisterung und Hingabe. Begeistert kommt meistens von außen an mich an. Es hat vielmals mit Sachen zu tun, die ich nicht einmal im Griff habe. Da ist eine gute Stimmung, da ist hervorragendes Wetter, da sind irgendwelche inspirierende Worte und dann bin ich begeistert. Das kommt quasi von außen an mich an. Hingabe ist eine Entscheidung, die du bei dir im Herzen triffst. Hingabe ist eine Entscheidung, die nur du selber kannst treffen. Und die Frage lautet auf dem Hintergrund vom Palmsonntag: Bin ich nur bereit, meinen Kittel vor Jesus anzuwerfen, um dann staunend und begeisternd zu feiern, wenn er da drüber marschiert? Bin ich nur bereit, an dem Fest teilzunehmen, mit Begeisterung und Applaus mit dabei zu sein? Oder bin ich auch bereit, Jesus in Anfindungen nie, in Problemen nie, in Auseinandersetzungen nie und in Tod ihr zu folgen? Das eine ist Begeisterung. Und das andere ist Hingabe. Es gibt das Lied von Mark James. Ich kann eigentlich sagen, das alte Lied von Mark James, nachher habe ich gemerkt, das ist 22 Jahre alt, also entweder ist jetzt alt oder nicht alt. Ob du das alt oder nicht alt findest, hat übrigens wahrscheinlich mehr mit dir zu tun, wie mit dem Lied. Gell? Das Lied von Mark James. Ich möchte den Text lesen, danke, wenn du es da durchklickst. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Und dann in der zweiten Strophe, ich singe dir dieses Lied. Ich warte vor dem Kreuz. Und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. Und dann der Refrain, mein ganzes Leben gebe ich dir, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du musst keine Angst haben. Jesus wird dir dein Herz nicht stellen. Jesus raubt dir nicht in irgendeinem unbeaufsichtigten Augenblick deine ganzen Träume und auch deine Rechte. Jesus drängt dich nicht, irgendetwas aufzugeben und er zwingt dich schon gar nicht dazu, in ein neues Leben einzusteigen. Wer trotzdem so lebt, der hat sich entschieden, sein Leben Jesus hinzugeben. Ich glaube, dass der Palmsonntag eine ganz wunderbare Einladung ist. Es ist die Einladung, darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Grundlage, wo mein Leben drauf steht. Ich bin absolut überzeugt, dass ein Leben in der Hingabe an Jesus immer wieder Momente von der Begeisterung für Jesus, für seine Sache, aber auch für viele, viele andere Sachen für dich beratet. Ein Leben in der Hingabe von Jesus hat immer wieder Momente von der Begeisterung für dich bereit. Aber die Umkehr stimmt nicht automatisch. Begeisterung führt nicht zwingend zu Hingabe. Begeisterung führt nicht zwingend zu Hingabe. Bei den ersten Jüngern war Begeisterung vom Palmsonntag an Karfreitag definitiv verflogen gewesen. Für einen Moment hat es sogar so ausgesehen, als würden auch die Letzten noch ihre Hingabe an Jesus aufkündigen. Aber selbst mitten in dem bitteren Versagen der Jünger hat das Band der Hingabe, wo übrigens schon lange vor Karfreitag geknüpft worden ist, hat das Band gehebt, hat nicht gerissen. Der Apostel Paulus sagt einmal zusammenfassend in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Hingabe ist keine Einbahnstraße. Wenn du dein Leben Jesus hingibst, dann reagierst du nur auf seine Hingabe an dich. Du reagierst. Meine Frau und ich haben sich übrigens auch an einem Palmsonntag verlobt. Und wir haben uns die Ringe dort gegeben. Und in diese Ringe haben wir zwei Worte eingravieren lassen. Jesus zuerst. Und mit dem haben wir festmachen, was das ordnende Element von unserem Leben ist und was das ordnende Element von unserer Ehe soll sein. Jesus zuerst. Jesus zuerst. Und weißt du, wir sind weit davon entfernt zu behaupten, dass man, seit man das hier eingravieren lassen, von Dopaminparty zu Dopaminparty reisen. Nein, das ist es nicht. Aber das Leben, das daraus resultiert hat, das ist ein Leben, das uns unendlich reich gemacht hat. Und ja, manchmal auch reich an Schmerz, reich an Frustration und reich an Enttäuschungen, auch und vor allem an Enttäuschungen über uns selber. Aber das Leben hat uns eben auch reich gemacht. Reich an Menschen, reich an Zufriedenheit, reich an Sinn, reich an Überraschungen, reich an Gästen. Und unser Leben, das haben wir auch verstanden, das ist mehr und mehr auch reich geworden an Frucht, und zwar an Frucht in Form von Menschen. Menschen, die durch uns gesegnet worden sind und Menschen, die wir durch sie gesegnet worden sind. Vor allem aber sind wir unheimlich reich geworden in Jesus. Und weißt du, gut möglich, dass dann, wenn wir unser Leben noch mal könnten, 30 Jahre zurückspulen, dass wir einiges würden anders machen. Ja, wir würden einiges anders machen. Aber wir würden uns auf jeden Fall wieder für ein Leben in der Hingabe entscheiden. Wir würden uns auf jeden Fall wieder dafür entscheiden, so gut wie wir können, Jesus alles hinzugeben, was wir sind und haben. Unseren Besitz, unsere Emotionen, unsere Wohnung, unser Geld, unsere Liebe und unser Herz. Und ja, wir würden auf jeden Fall wieder das ordnende Element festlegen. Jesus zuerst. Da ist so viel Gutes, da ist so viel Erfüllung, da ist so viel Sinn und da ist so viel Kraft in unser Leben eingeflossen. Und weißt du, das Beste ist, der Strom fließt weiter. Und das Beste ist, das ist nicht nur bei mir und meiner Frau so, sondern das kann bei dir genauso der Fall sein. Es ist immer wieder die Entscheidung. Jesus zuerst. Jesus, du sollst mein Leben haben. Und so eine Entscheidung ist nicht eine Entscheidung, die man einmal fällt. Es ist eine Entscheidung, die ich fast jeden Morgen laut ausspreche. Jesus, ich entscheide mich, dass der Tag dir gehört. Und meine Erfahrung ist, dass eine Kraft und eine Fülle in mein Leben reinkommt. Und ich bin sicher, Jesus hat genau das Gleiche für dich bereit. Lasst euch ein zu einem Gebet. Und wir stehen auf für ein Gebet. Und wir werden stehend nachher gerade ein Lied, das Lied, das ich vorher gelesen habe, auch miteinander singen, als ein Gebet. Jesus, du bist der, der uns vorausgegangen ist. Du bist der, der sich zuerst hingegeben hat für uns. Du bist der, der uns reingenommen hat in ein Leben von Herausforderung, aber auch in ein Leben von Begeisterung. Du bist der, der uns das Herz möchte abgewinnen. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder frisch. Und Jesus, wir sind da vor dir. Und du kennst uns. Und du kennst den Wunsch von unserem Herz. Du weißt, dass wir zu dir möchten gehören. Am heutigen Morgen entscheiden wir uns. Entscheiden wir uns ganz neu, unser Leben dir hinzugeben. Und als Gebet singen wir jetzt das Lied, das eingeblendet wird. Vielleicht ist das der erste Moment von deinem Leben, wo du zu Jesus sagst, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Dann bist du herzlich willkommen bei Jesus und in der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und vielleicht sagst du es heute Morgen zum 10. oder zum 1000. oder zum 5327. Mal. Jesus, da ist mein Leben. Ich möchte es dir hingeben. Mach du das draus, wo du schon immer davon geträumt hast. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Lass dich ein, das Lied zu singen. Vielleicht möchtest du den Text auch einfach auf dich wirken lassen. Dann mach das auch so.